Ein Polizist wurde wegen eines Diebstahls in eine Grundschule geholt. Also er kam in diese Grundschule, er sollte diese unangenehme Angelegenheit aufnehmen und vielleicht auch klären. Er hatte eine wichtige Aufgabe. Da kam ein kleines Mädchen auf ihn zu und starrte seine Uniform an und fragte schließlich: Bist du ein Polizist? Er nickte, ohne von seinen Notizen aufzuschauen. Meine Mutter sagt, fuhr das Mädchen fort, wenn ich Hilfe brauche, kann ich immer die Polizei fragen. Stimmt das? Doch, das stimmt. Da sah der Polizist das Mädchen an, dessen Augen strahlten. Ja, das stimmt, erwiderte der Polizist. Die Kleine streckte ihr Bein vor und sagte, könntest du mir bitte mal den Schuh zubinden? Was war das Beste, was dieser wichtige Mann in Uniform tun konnte in diesem Augenblick? Sich hinknien und dem Mädchen den Schuh zubinden. Das war genau die Hilfe, die sie in diesem Moment brauchte. Wahre Größe besteht nicht im Warten auf den großen Augenblick, dass ich etwas ganz Tolles leisten kann, etwas Tolles machen kann, dass alle staunen, was ich vollbringe, sondern das tun, was im Augenblick, im Moment dran ist. In den alltäglichen Situationen erkennen, was braucht der andere jetzt. Einem kleinen Mädchen den Schuh zubinden, im Supermarkt vielleicht jemanden den Vortritt lassen, der nur einen Teil kaufen will und ich habe den Korb voll, das ist ja auch was. Oder einen Läufer anfeuern, der als Letzter über die Ziellinie läuft, stehen bleiben, um mit einem älteren Menschen zu erzählen, der allein auf einer Parkbank sitzt, jemandem zulächeln, der traurig aussieht, freundlich grüßen, jemanden, den man vielleicht gar nicht kennt, oder ein aufmunterndes Wort sagen. Die ganz gewöhnlichen, alltäglichen Dinge also sind gemeint, die im Alltag manchmal nicht so selbstverständlich sind, weil wir mit uns selbst beschäftigt sind. Um diese Dinge geht es auch im Bibeltext, den wir hören wollen und uns anschauen. Ich lese aus dem Hebräerbrief, Kapitel 13, die Verse 1 bis 3. Hört nicht auf, einander als Brüder und Schwestern zu lieben. Vergesst nicht, Gastfreundschaft zu üben, denn auf diese Weise haben einige, ohne es zu wissen, Engel bei sich aufgenommen. Denkt an die Gefangenen, als ob ihr selbst mit ihnen im Gefängnis wärt. Denkt an die Misshandelten, als ob ihr die Misshandlung am eigenen Leib spüren würdet. Hört nicht auf. So fängt dieser Bibeltext an. Aufhören. Als ich das erste Mal gelesen habe hier im Bibeltext, da klingelte es sofort bei mir. Das klingt wie Shutdown oder Lockdown. Aufhören. Shutdown oder Lockdown, das bedeutet so viel wie schließen, stilllegen, runterfahren, einen Computer runterfahren, ein Fachbegriff dafür, einsperren, abriegeln, aufhören. Und das haben wir ja alle sehr lange und sehr heftig erlebt. Schulen und Kindergärten wurden zugemacht, geschlossen, ganz. Betriebe und Behörden teilweise. Besuch bei Angehörigen im Pflegeheim oder im Krankenhaus war nicht mehr möglich. Manchmal mit sehr, sehr traurigen, schrecklichen Dingen. Hier in Stralsund gab es so ein Beispiel. Da hat die Frau das Haus verlassen und ihren Mann nicht mehr wiedergesehen. Er musste plötzlich ins Krankenhaus und sie durfte nicht rein und dann starb er. War gerade in Rente gewesen. Einfach vorbei. Kinos und Konzerthallen haben geschlossen, Spielplätze, Schwimmbäder machten dicht, Geschäfte und Gaststätten. Persönliche Kontakte sollten auf das absolut Notwendigste runtergefahren werden. Grenzen wurden weltweit geschlossen. Urlaubspläne lösten sich in Luft auf, manchmal richtig tolle Urlaubspläne. Das sind schon ganz schöne Einschnitte ins persönliche Leben, die wir erlebt haben. Aber machen wir uns nichts vor, das ist nichts im Vergleich zu den vielen Menschen, die ihr Leben verloren haben durch die Krise. Und zu den vielen Angehörigen. In Deutschland 10.000 Menschen, die ums Leben gekommen sind dadurch. Und dann die Familien dazu. Und die vielen Menschen, die schwere gesundheitliche Schäden bis heute davontragen. Oder psychische Schäden, weil sie das einfach nicht aushalten, das ganze Ding. Und auch vor den Kirchen machte der Virus natürlich nicht Halt. Gottesdienste, Jugend- und Kinderstunden, Kleingruppen, Mitarbeitertreffen, alles ist ausgefallen. Alles, was sonst unser Gemeindeleben ausmacht, war über Nacht verschwunden. Plötzlich und unerwartet. Damit hat keiner gerechnet. Sicher, es gab noch Videogottesdienste und Fernsehgottesdienste, Telefonate hin und her, Gemeinderundmails, aber das ist doch etwas anderes, als persönlich miteinander zu reden, zu beten, zu singen, Gottesdienst zu feiern. Da hat sich viel verändert. Zwar ist die Krise noch nicht vorbei, ganz im Gegenteil, das wird noch dauern, lange dauern sogar, aber schon jetzt steht eine Frage: Was ist wirklich wichtig? Was ist wirklich unverzichtbar für den christlichen Glauben? Und was haben wir bisher für unverzichtbar gehalten? Wird unser Gemeindeleben nach der Krise einfach weiter wieder hochgefahren, wie man einen Computer hochfährt, der lange aus war? Und dann schauen wir mal, welche Programme noch laufen und welche nicht mehr. Ob die Gottesdienstbesucher alle wiederkommen, die vorher da waren? Ob noch Kinder und Jugendliche da sind, viele Kinder und Jugendliche? Ob die Mitarbeiter alle wieder einsteigen in die Arbeiten, die wir vorher gemacht haben? Oder muss sich doch einiges ändern, das eine und andere? Das sind keine einfachen Fragen und darauf gibt es keine einfachen Antworten. Dazu braucht es gemeinsames Nachdenken. Letzte Woche hatten wir ja schon so ein Mitarbeitertreffen, wo wir überlegt haben, wie soll es jetzt weitergehen, die nächste Zeit erstmal, was ist wirklich wichtig und wie können wir es am besten machen und lösen. Es braucht immer gründliches Nachdenken und dann kann man sehen, was ist jetzt als nächster Schritt dran. Wir wollen uns jetzt anschauen, was garantiert bleiben soll. Im Bibeltext werden drei Dinge, ganz einfache, konkrete Dinge genannt, nämlich Geschwisterliebe, Gastfreundschaft und Mitleiden. Das sind, wenn man so will, die Grundwerte des christlichen Lebens. Einige Grundwerte, es gibt noch mehr. Also was soll bleiben? Die Grundwerte. Wenn man im Bibeltext weiterliest, dann gibt es noch mehrere solcher Werte, die nenne ich nur, die schauen wir nicht weiter an, nämlich Treue in der Ehe, nicht dem Geld vertrauen, sondern Gott vertrauen, die Gemeindeleiter achten, diejenigen, die schon verstorben sind und die, die jetzt in der Verantwortung stehen. Schließlich noch, dass wir uns nicht von fremden Lehren verführen lassen sollen. Das ist eine ganze Menge, alles Taten, die bleiben sollen. Wir schauen uns jetzt diese drei an, die im Bibeltext vorkommen, der ausgewählt ist. Als erstes, liebt die Geschwister. Hört nicht auf, einander als Brüder und Schwestern zu lieben. So wird dieser Vers genannt hier. Oder in der Einheitsübersetzung, die Bruderliebe bleibe. Also gemeint ist die Liebe zu den Mitchristen. Liebe zu den Glaubensgeschwistern zeigt sich nicht nur in guten Gefühlen, sondern vor allem in praktischer Hilfe. Die Christen, an die der Hebräerbrief geschrieben wurde, waren darin eigentlich ganz gut. Im Hebräer 6, Vers 10 heißt es, ihr habt anderen Christen geholfen und tut es noch, damit beweist ihr eure Liebe zu ihm, zu Gott. Also Liebe zu Gott zeigt sich unter anderem in der Liebe zu Mitchristen, in konkreter Hilfe. Allerdings haben die Christen damals wohl im Eifer etwas nachgelassen. Sie müssen ermahnt werden, hört nicht auf. Hört nicht auf damit. Und die Gefahr besteht ja heute auch, dass wir Dinge lassen, die wir bisher für ganz wichtig hielten. hört nicht auf, einander als Brüder und Schwestern zu lieben. Ich denke an schöne praktische Beispiele hier in der Gemeinde, am Samstag zum Beispiel, dass sich 10, 15 Leute finden und den Umzug machen für Geschwister, die nach München ziehen, für Haidaris. Das finde ich toll, dass ich hin und her angerufen wird und dann sind Leute da, packen an, laden das Auto voll, dann wird noch zusammen gegessen und dann geht man wieder nach Haus. Vieles läuft gut und manches läuft auch nicht gut, damals nicht und auch heute nicht, dass Leute allein gelassen werden mit ihrer Arbeit, mit ihrer Last. Und es ist wichtig, Liebe durch praktische Taten zu zeigen, zu helfen, wo es irgend geht. Die Geschwisterliebe wurde und wird ganz schön auf die Probe gestellt, damals durch Kontaktverbote, jetzt ist es ja etwas gelockert. Das Leben muss neu sortiert werden. Die Beziehungen haben sich eine Zeit lang nur auf wenige Menschen beschränkt und jetzt können wir schauen, wie soll das in Zukunft weitergehen und gehen. Und das ist jetzt eine Frage, die wir mitnehmen können. Wie soll meine Geschwisterliebe in Zukunft aussehen? Wie soll sie praktisch werden? Da muss jeder seine eigene Antwort finden und wir gemeinsam Antworten finden. Aber wichtig ist, wie soll meine Geschwisterliebe in Zukunft aussehen? Der zweite Punkt, seid gastfreundlich. Dieses Anliegen ist ganz nah am ersten, aber etwas konkreter. Vergesst nicht, Gastfreundschaft zu üben. Also Leute zu sich einladen, mit ihnen essen und trinken, erzählen und beten, ihnen vielleicht ein Bett anbieten oder ein Dach über dem Kopf, wenn sie von weiter her kommen. Der genaue Hintergrund damals bei den Hebräern ist unklar. Die Empfänger des Hebräerbriefes sind nicht so genau bekannt und deshalb auch nicht ihre Situation. Bekannt ist, dass bei den Christen in Jerusalem man in den Häusern, in den Wohnhäusern Gottesdienst gefeiert hat und Abendmahl und zusammen gegessen hat auch. Und vielleicht war es bei den Hebräern ähnlich. Und dann gab es noch die große Versammlung im Tempel, vielleicht irgendwo, dass man sich in größeren Gruppen getroffen hat. Aber damals war es so, dass das Gemeindeleben nur funktionierte, wenn da auch Leute ihr Haus öffneten. Sonst funktioniert es einfach nicht. Die Hebräergemeinde, so vermutet man, waren Judenchristen in der Diaspora, in der Zerstreuung, in kleinen Gruppen, vielleicht 6, 8, 10 Leute. Und da ist es wichtig, dass jemand das Haus auftut. Erst recht, wenn Wanderprediger von weiter her kamen, um Gottes Wort weiter zu sagen, dann müssen sie ein Dach über dem Kopf haben und was zu essen auch. Zum Gastfreisein gibt es hier noch einen sehr bemerkenswerten Zusatz, denn auf diese Weise haben einige, ohne es zu wissen, Engel bei sich aufgenommen. Also Gott selbst kommt in Form eines Boten zu Gast. Gott selbst, Jesus, bei uns zu Besuch. Wer hätte das nicht gern? Starkes Ding. Ich erinnere mich an eine Bibelstunde, als ich noch ganz neu im Dienst als Pastor war, meine erste Stelle, da wurde genau über diese Stelle diskutiert, ziemlich heiß diskutiert, ob das nun nur ausschließlich übernatürliche Wesen sein können, diese Engel, oder ob das auch Menschen sein könnten, die zum Boten Gottes für andere werden. Da wurde heiß diskutiert und es gab kein Ergebnis. Ich finde das nicht wesentlich. Ich glaube, bei Gott gibt es diese Grenze zwischen natürlich und übernatürlich überhaupt nicht. Das gibt es bei ihm nicht. Er hat alles geschaffen. Das ist nur bei uns menschliche Kategorie. Wir teilen das ein, aber Gott muss das nicht einteilen. Gott hat alle Möglichkeiten der Welt, um uns Menschen zu begegnen. Mancher hat in dieser Zeit Fernsehgottesdienste entdeckt, für sich ganz neu oder zum ersten Mal. Einer hat mir gesagt, das ist richtig gute Verkündigung, sogar in den katholischen Gottesdiensten. Wie so ein Geheimtipp hat er das gesagt. Gott kann auch so begegnen, wenn wir offen sind. Neulich hat eine Frau zu mir gesagt, Sie sind wie Arthur der Engel für mich. Ich habe mich gefreut drüber. Ich habe ihr nur geholfen, in der Post die Treppen runter mit dem Rollator, das war, ging nicht, das sind 5 Treppen, das ist einfach steil, das geht nicht, aber es war nur, in dem Moment war ich gerade da und konnte ihr helfen, weiter nichts. Oder man gibt jemandem Starthilfe, der vom Strand nicht mehr wegkommt, weil er das Licht angelassen hat und die Batterie ist runter. So ganz kleine Sachen, dass man nicht vorbeigeht, sondern das tut, was jetzt im Augenblick dran ist. Da kann man auch zum Engel werden für andere. Und wenn jemand auf übernatürliche Engelwesen besteht, der muss hier mitlesen, dass es ohne eigenes Wissen geschieht. Man merkt es eigentlich nicht, wenn es wirklich ein übernatürliches Wesen war. Das kriegt man gar nicht mit. Viel wichtiger ist, vergesst nicht, Gastfreundschaft zu üben. Vergesst das nicht. Setzt das nicht auch aus. Fangt wieder neu an damit. Also Türen und Herzen auf, dass Menschen reinkommen können und sich wohlfühlen können. Dann besteht die Chance zu echter und tiefer Gottesbegegnung. Wenn wir uns öffnen und unsere Häuser öffnen, dann kann Gott was machen. Das dritte und letzte, leidet mit den anderen. Denkt an die Gefangenen, als ob ihr selbst mit ihnen im Gefängnis wärt. Denkt an die Misshandelten, als ob ihr die Misshandlungen am eigenen Leib spüren würdet. Gemeint sind Menschen, die um des Glaubens willen an Jesus Christus gefangen werden oder misshandelt werden. Damals waren die Hebräer viel näher dran als wir heute. Hebräer 10, Vers 32 bis 34 heißt es, erinnert euch doch an die Zeiten, als ihr gerade mit dem göttlichen Licht erleuchtet worden wart und dann sogleich einen harten, leidensvollen Kampf durchstehen musstet. Die einen wurden öffentlich beleidigt und misshandelt, die anderen standen denen treu zur Seite, die dies ertragen mussten. Ihr habt mit den Gefangenen gelitten und wenn euch euer Eigentum weggenommen wurde, habt ihr es mit Freude ertragen, denn ihr wusstet, dass ihr einen viel besseren Besitz habt, der euch nicht genommen werden kann. Die Hebräer hatten die Feuerprobe eigentlich bestanden. Sie haben selber sehr viel ausgehalten und haben denen beigestanden, die im Feuer waren. Aber irgendwann wurde ihnen das Leid zu viel. Es war einfach genug, es ging nicht mehr. Es war ihnen Leid. Sie wurden müde, sie wollten aufgeben, sich zurückziehen. Manche standen in der Gefahr, den Glauben an Jesus wegzuwerfen. Was hat es noch für einen Zweck? Was soll das Ganze? Sie müssen ermahnt werden, wieder umzukehren, wieder neu anzufangen, nicht aufzugeben. Wir sind nicht so nah dran an den Gefangenen und Misshandelten, aber ein kleiner Blick ins Internet zeigt, mehr als 260 Millionen Menschen, Christen, leiden unter hoher bis extremer Verfolgung. 260 Millionen Menschen, die einfach nicht mehr weiter wissen, die völlig unter Druck sind. Mehr Menschen als je zuvor. Und natürlich können wir nicht allen helfen, aber wir können versuchen, uns in ihre Lage zu versetzen. Wir können einzelne Berichte lesen und für die Menschen beten. Und viele von den Verfolgten sind auch in unser Land gekommen und auch in unsere Gemeinde gekommen. Und wir können ihnen nahe sein und wieder neu nahe sein. Die Kontakte sind sehr dünn geworden, fast verloren gegangen. Wir können wieder Kontakt suchen und ihnen helfen, wo Hilfe gebraucht wird. Und ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommt. Einige von unseren Geschwistern, die müssen wieder zur Anhörung. Und jetzt wird überprüft und jetzt werden sie vielleicht abgeschoben. Nach 3, 4, 5 Jahren, jetzt müssen sie vielleicht wieder weg. Also wir sind doch ganz schön nah dran in bestimmten Situationen. Und wir können die Sache auch im übertragenen Sinn verstehen, das ist auch legitim. Viele haben durch die Kontaktsperre sich wie Gefangene gefühlt in ihren Pflegeheimen. Sie haben keinen Kontakt bekommen zu ihren Angehörigen oder Freunden. Nun können wir ihnen wieder nahe sein, sie besuchen. Sicher noch unter Auflagen, aber es geht. Und wir sollten es tun. Und in den Medien wurde häufig gesagt, dass in extremen Situationen die häusliche Gewalt zunimmt. Dass Kinder misshandelt werden oder missbraucht werden, dass Frauen misshandelt werden. Wir sollten die Augen und Ohren aufsperren, wenn wir sowas mitkriegen, dass wir nicht wegschauen. Also, in manchen Situationen sind wir doch nah dran. Es sind die praktischen Dinge, an denen wir festhalten sollen. Die Geschwister lieben, gastfreundlich sein und mit anderen leiden. Ich habe mich gefragt, war es das nun? Ist das der christliche Glaube? Macht das den Glauben aus? Natürlich nicht. Glaube besteht eben nicht nur in christlichen Taten, sondern in der Beziehung zu Gott. Und ich habe dann einfach im Hebräerbrief weitergelesen, im gleichen Kapitel. Das sind ja so die Schlusssätze des Hebräerbriefes. Und mittendrin steht der entscheidende Satz: Jesus Christus ist derselbe, gestern und heute und in Ewigkeit. Jesus ist die Mitte des christlichen Glaubens. Jesus, der zu uns gekommen ist und uns gezeigt hat, wer Gott ist und wie Gott ist. Nämlich voller Güte und Gnade und Barmherzigkeit. Und wir dürfen sie empfangen und wir dürfen davon leben und weitergeben. Jesus, der mit der Hingabe seines Lebens in den Tod Versöhnung und Frieden möglich gemacht hat. Frieden mit Gott und Frieden untereinander. Jesus ist der, der bleibt, wenn die Zeiten sich verändern, wenn uns manchmal Angst wird. Was wird das alles noch werden mit dieser Krise und mit der nächsten und der nächsten Krise? Ich gestehe, manchmal kriege ich es auch mit der Angst zu tun. Also man muss sich ja nur vorstellen, in den USA wird die Wahl so manipuliert oder so missachtet, dass ein Bürgerkrieg ausbricht. Was macht das mit unserer Welt? In der größten Supermacht der Welt. Man kann schon Angst kriegen, wenn dann eine Krise nach der anderen dann kommt. Jesus ist der Herr. Er hat diese Welt in der Hand. Er hat die Macht, die Möglichkeiten. Und ihm sollen wir uns anvertrauen. Jesus ist und bleibt derselbe, gestern und heute und in Ewigkeit. Ihm dürfen wir vertrauen. Amen.